Liebe Brüder und Schwestern, ich lade euch ein, eure Bibel im Buch des Propheten Mischa aufzuschlagen. Mischa Kapitel 6. Prophet Mischa Kapitel 6. Ich werde die Verse 6 bis 8 lesen. So, achtet auf das Wort Gottes, Mischa Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. Womit soll ich vor dem Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Soweit das Wort Gottes. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Du redest zu uns und das ist der Beweis deiner Güte. Lass uns wirklich dein Wort verstehen, wahrnehmen und auch umsetzen, Herr. Amen.
Amen.
Der Prophet Mischa. Ich denke nicht, dass wir dieses Buch oft lesen. Ich hoffe doch, vielleicht einmal im Jahr. Es ist ein ziemlich unbekannter Prophet, wenn wir ehrlich sind. Wir haben ein paar Angaben über Mischa. Ganz am Anfang des Buches wird uns gesagt, dass dieser Prophet aus seiner kleinen Provinzstadt stammte, Moreshet Gat, er wird hier Morashita genannt. Diese Stadt befand sich in der Ebene zwischen Jerusalem und dem Meer, sogenannte Shephela, ungefähr 35 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Wir erfahren auch, dass Mischa unter den Königen von Juda, Jotham, Achas und Hiskia prophezeit hat. Das ist ungefähr, nicht ungefähr, sondern das ist der 8. Jahrhundert vor Christus, eher am Ende, im zweiten Teil dieses Jahrhunderts, dieses 8. Jahrhunderts. Das heißt, er lebte zur gleichen Zeit wie drei anderen Propheten, die bekannt sind, Amos, Hosea und Jesaja, Hiskia. Hiskia war der König, Jesaja ist der Prophet. So, wenn wir also im Vers 8 lesen, dass Gott sagt, es ist dir, o Mensch, gesagt worden, was gut ist und was der Herr von dir fordert, dann ist es möglich, dass Gott über den Inhalt, nicht nur über den Inhalt des Gesetzes, seiner Gebote, spricht, sondern auch darüber hinaus auf die Worte dieser Propheten anspielt, die Zeitgenossen Mischas waren, Amos, Hosea und Jesaja. Und tatsächlich finden wir in der Botschaft dieser drei Propheten, Amos, Hosea und Jesaja, Themen, die mit Gerechtigkeit, mit Liebe und Barmherzigkeit und mit Demut zu tun haben. Ja, wie war die Lage in Israel und in Juda zu dieser Zeit? Im Norden herrschte nach der langen Regierungszeit von Jerobeam II. Wieder große Instabilität. Die Herrschaft Jerobeam II. War eine Zeit der Stabilität im Norden. Ursache dafür war, dass das große Reich der Assyrer eine Zeit der Schwäche kannte. Und das ermöglichte auch, dass die Länder, die Vassalen dieses Reiches auch sich in Ruhe entwickeln durften. Und wir lesen ja zum Beispiel in dieser Zeit von Jerobeam, der sehr lange regiert hat, war eine Zeit der Ruhe und der Stabilität. Aber dann nach seinem Tod lesen wir auch im Buch der Könige zum Beispiel, wie viele Könige geherrscht haben im Norden, im Reich Israel, und wie kurz sie geherrscht haben, wie oft sie auch gestürzt worden sind von anderen. Eine große Zeit der Instabilität. Es ist ein bisschen anders im Südreich, im Reich Juda. König, der da herrscht, meistens also Jotham, und dann kommt der König Achas, ist ein gottloser König, aber politisch sehr schlau. Der schließt einen Bund mit Assyrien, um da praktisch zu vermeiden, dass das Land Assyrien sein Land überfällt. Es ist tatsächlich, was auch im Norden geschieht, im 721 vor Christus, marschiert der König von Assyrien in das Nordreich ein und deportiert die ganze Bevölkerung nach Assyrien, aber das Südreich wird verschont. Nach Achas kommt der König Hiskia, der ausnahmsweise ein guter König war, aber es ist nicht, weil er selbst ein guter König war, dass er einen großen Einfluss auf die gottlosen Bevölkerung seines Landes haben konnte. Auf jeden Fall wird ein Versuch, Assyrien, Jerusalem einzunehmen, vereitelt. Also wir kennen auch diese Geschichte. Hiskia wendet sich an Gott und Gott befreit auch Jerusalem oder vermeidet, dass die Stadt eingenommen wird. Es ist in dieser Zeit, dass in der Zeit dieser drei Könige, dass der Prophet Mischa Gott vertritt und sein Bote ist. Wir können uns vorstellen, dass in einer solchen Situation die Botschaft des Mischa keine Botschaft des Trostes ist. Also sie enthält auch zum Teil, sehen wir ganz besonders im Kapitel 7, ein Trost an das Volk, aber das bezieht sich auf die Zukunft. Eigentlich ist grundsätzlich, und das sehen wir ganz besonders in den drei ersten Kapitel dieses Buches, es ist eine Botschaft des Gerichts. Gericht, weil das Volk in Götzendienst lebt. Das Volk hat sich von Gott abgewendet, hat ganz viele andere Götter, das sehen wir zum Beispiel in der Person von Achas, der zum Teil auch den Tempelvorhof entweiht, der baut so einen Altar, beseitigt den Altar, den bronzenen Altar, und baut einen Altar nach dem Bild, was er in Assyrien gesehen hat, also ein gottloser König. Und eine Zeit der Gottlosigkeit, eine Zeit des Götzendienstes. Israel, Juda auch im Süden haben viele andere Götter. Aber das ist auch eine Zeit der großen Ungerechtigkeit. Das hat schon unter der Herrschaft von Jerobeam II. Im Norden angefangen. Wenn Stabilität da ist, dann profitieren die Reichen davon, um die Armen zu unterdrücken. Und das sehen wir ganz besonders auch im Juda. Diese Großen im Volk unterdrücken das kleine Volk. Wir lesen im Kapitel 2, Vers 2, dass sie ihren Besitz wegnehmen, dass sie sich einfach ihre Häuser aneignen. Wahrscheinlich versuchen die Menschen daran zu klagen, aber auch die Richter dieser Zeit sind bestochen. Es gibt kein Recht, deshalb auch diese Aufforderung Gottes, auch das Recht zu üben. Falsche Propheten lassen sich auch bestechen und garantieren Juda Sicherheit. Mischa prophezeit, sagen sie, das lesen wir in Kapitel 3, Vers 5, Das ist alles Quatsch, was du sagst. Du sollst nicht das Volk beunruhigen. Gott ist ein treuer Gott. Wie sehr konnten wir in Frieden in unserem Land leben? Hör auf mit deiner Prophezeiung. Hör auf mit deiner beunruhigenden Botschaft. Ja, das ist in diesem Kontext, in diesem Rahmen, dass Mischa sich jetzt an das Volk, also Gott durch Mischa sich an das Volk wendet. Diese Botschaft von Vers 8, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das ist ein beliebtes Thema der liberalen Theologie. Ich meine hier die liberale Theologie in ihren historischen Bedeutung. Eine Bewegung, die schon in Deutschland im 18. Jahrhundert angefangen hat und die sich ganz besonders im 19. Jahrhundert, auch noch besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Und die Vernunft, das ist auch eine Zeit, diese Zeit der Aufklärung, ja, wo die Menschen plötzlich, also Kant und dann also diese ganzen Philosophen, stellen eigentlich die menschliche Vernunft in den Mittelpunkt. Das heißt, es ist nicht mehr in der Theologie, es ist nicht mehr das Wort Gottes, was maßgeblich ist, sondern einfach die Vernunft. Ja? Also man nimmt sich vor, auch das Wort Gottes anhand der Vernunft, anhand seinen eigenen Gedanken zu beurteilen. Es könnte sein, dass das, was in diesem Wort ist, auch nur Menschengedanken ist und nicht das Wort Gottes. Man geht auch sogar weiter und zweifelt daran, dass Gott sich auch in diesem Wort offenbart hat. Und wir sehen die Folgen dieser Entwicklung auch heute in den meisten Kirchen, Gemeinden, ganz besonders in den institutionellen Kirchen. Es ist leider so, dass viele Pastoren oder Pastorinnen nicht mehr an die Autorität, an die Irrtumlosigkeit des Wortes Gottes glauben. Und deshalb ist wenn man alles wegnimmt, ja, was bleibt noch in der Bibel? Worin besteht auch unser Glaube? Ja, wenn das Übernatürliche weggenommen wird, was bleibt noch an? Was kann man noch tun? Und da bleibt nur noch menschliche Religion, Moral, Gutes tun. Und deshalb es ist ein Lieblingsvers dieser liberalen Tendenz, ja, zu sagen, guck mal, Christentum, Glaube besteht darin, gerecht zu handeln, Liebe zu üben, deinen Nächsten zu lieben und auch demütig zu sein, Respekt zu zeigen. Obwohl liberale Theologie die Existenz Gottes anerkennt, lehnen sie die göttliche Autorität der Bibel und sehen in der Religion Israels eine langsame Entwicklung des Glaubens. Man versucht auch, die Bibel anders zu deuten. Das heißt, die Religion Israels hat sich entwickelt. Das große Thema im 19. Jahrhundert ist die Evolution. Was im Bereich der Biologie gilt, gilt auch in allen anderen Bereichen. Religion ist nicht etwas, was von Gott, von einem allmächtigen Gott geoffenbart wurde, ein für allemal, sondern es ist ein menschliches Unternehmen und das hat sich im Laufe der Geschichte entwickelt. Und so ist es auch in Israel. Und wenn man das Alte Testament liest, dann sieht man auch diese Entwicklung. Eine Entwicklung von einem Kult, wo hauptsächlich Tieropfer im Zentrum sind. Also die erste Religion besteht darin, Gott zu gefallen durch Tieropfer, durch Blut vergießen. Aber dann entwickelt sich diese Religion, wird mehr moralisierend und man sieht es auch zum Beispiel im Buch Hiob. Also Gott ist nicht mehr der Gott, der jetzt ein Gott, der bestraft, sondern man, ja, also die, Ich meine, das Böse lässt sich nicht unbedingt erklären. Man stellt auch Fragen. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das Leid zu? Ja? Das ist die Botschaft von Hiob. Aber das ist auch die Botschaft von vielen Propheten. Und wenn wir sehen, also was ist die Botschaft Gottes an die Menschen? Gutes zu tun, Moral zu üben, demütig zu sein, nicht so selbstsicher zu sein. Wir müssen jedoch diese Worte Mischa in ihrem breiten Kontext betrachten. Und deshalb müssen wir uns jetzt auch mit dem Kapitel 6 befassen hier. Was wird uns gesagt? In den Versen 1 bis 5 im Kapitel 6 erinnert Gott Israel daran, was er im Laufe der Geschichte für dieses Volk getan hat. Er hat das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten befreit und hat dieses Volk trotz des Widerstands seiner Feinde in das verheißene Land geführt. Gott war gut zu seinem Volk. Er hat den Fluch der Feinde abgewendet. Das lesen wir zum Beispiel in Vers 5. Mein Volk, bedenke doch, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was Bileam, der Sohn Beors, ihm antwortete. Und was geschah von Sittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Wenn wir diese Geschichten kennen, sehen wir, dass Gott auch die Versuche der Feinde Israel abgewendet hat. Und das Beispiel des Bileams, also Balak, der König der Moabiter, wollte das Volk verfluchen lassen. Bileam, geführt von Gott, segnet das Volk. Und das wird hier an Israel, Israel wird daran erinnert. Die Menschen waren böse zu diesem Volk, wie die Ägypter, aber Gott hat seine Güte gezeigt. Er hat den Fluch abgewendet. Und er hat im Gegensatz sein Volk gesegnet. Und welche Dankbarkeit hat das Volk gezeigt? Jetzt, das Volk hat sich im Laufe seiner Geschichte von Gott abgewandt. Das Volk war nicht dankbar, hat die Gebote Gottes nicht gehalten. Und das wird hier an das Volk nochmal gesagt. Gott sagt hier, Bist du müde geworden? Was habe ich dir angetan? Vers 3, womit habe ich dich beleidigt? Lege Zeugnis ab gegen mich. Es gibt lauter Beweise, meine Güte. Warum nimmst du das nicht wahr, mein Volk? So ein Gespräch zwischen Gott und seinem Volk hier. Alle diese Dinge, die Gott für sein Volk getan hat, sind in Vers 5 das, was die Gerechtigkeit Gottes kennzeichnet. Vers 5. Hier in der Schlachterübersetzung wird von den gerechten Taten des Herrn gesprochen. Es gibt Übersetzungen, die sagen, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Seine barmherzigen Taten gegenüber Israel, das kennzeichnet die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Das Wort, das hier im Hebräischen verwendet wird, ist das Wort Tzedaka, Gerechtigkeit, Tzedaka, das man auch mit Wohltätigkeit übersetzen könnte. Die Lutherbibel spricht zum Beispiel von dem Guten, das der Herr getan hat. Seine Gerechtigkeit und seine Güte sind zwei Facetten einer identischen Realität. Es ist deshalb einer der Irrtümer der liberalen Theologie, dass sie das übernatürliche Eingreifen Gottes in der Geschichte Israel nicht anerkennt. Hier in diesem Zusammenhang, was wir gelesen haben, sind die guten Werke zu dienen, die Gläubigen aufgerufen werden, nicht als Verdienste zu verstehen. Die sind nicht verdienstvoll, sondern sollen Ausdruck ihrer Dankbarkeit gegenüber dem Gott sein, der sie gerettet und aus Ägypten, aus ihren Sünden und sie in das verheißene Land geführt hat. Also wir sehen, das kommt nicht einfach vom Himmel herab ohne Grund, sondern Gott fordert sein Volk auf, an die Erlösungstaten zu denken und deshalb auch diese Dinge zu tun. Wir wollen jetzt auch sehen, dass der Bund, den Gott auch zwischen ihm und seinem Volk auch abgeschlossen hat, die Einhaltung eines Zeremonialgesetzes erfordert. Das ist auch etwas, was Gott angeordnet hat. Liberale Theologie und liberalen Theologen sind der Meinung, dass die im Heiligtum dargebrachten Tieropfer nie den Willen Gottes entsprochen haben. Das war eine Erfindung des Volkes, um einfach so das Wohlgefallen von Gott zu erwerben. Und genau das möchte auch Micha seinen Landsleuten hier erklären, dass es doch einen Zusammenhang zwischen diesem Zeremonialgesetz, diesen Ritualen und auch den Anforderungen des Gesetzes Gottes, auch Gutes zu tun. Für uns, wenn wir die Bibel als inspiriertes Buch betrachten, können wir nicht leugnen, dass das Zeremonialgesetz, also was diese Tieropfer betrifft, also den Tempeldienst im Grunde genommen, von Gott eingesetzt wurde. Micha will also keineswegs sagen, dass der Tempelkult, alles was Gott da in dieser Hinsicht angeordnet hat, keinen Wert hat. Es ist nicht seine Absicht zu sagen, dass Gott kein Gefallen an Opfer hat, die er selbst angeordnet hat. Was er meint, ist, dass alles, was der Gläubige Gott als Opfer darbringt, nutzlos ist, wenn er seinen Glauben nicht im Geist des Gehorsams und der Liebe zu Gott und seinem Nächsten praktiziert. Tieropfer, alle Rituale sind nutzlos, wenn im Zentrum der Anbetung nicht dem Wille da ist, also Gott zu gefallen, ihm zu gehorchen und seinen Nächsten zu lieben, wie er uns, ihn zu lieben, seinen Nächsten zu lieben, wie er uns selbst geliebt hat. Und das betont auch Jesus, wenn er sagt, also die wichtigsten Gebote sind die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Nächsten. Die Bibel lehrt an vielen Stellen, dass der Bund mit Gott das Vergießen von Blut zur Vergebung der Sünden erfordert. Wir sehen dies sehr deutlich, zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 15, als Gott einen Bund mit Abraham schließt. Wir sehen es an der Opferung Isaaks, auch im Kapitel 22, der im letzten Moment durch einen Widder ersetzt wird. Also diese Dinge sind da und sie entsprechen dem Willen Gottes. Das Gesetz des Mose betont die Bedeutung von Blutopfern. Zum Beispiel im 3. Mose, Levitikus, Kapitel 17, Vers 11, lesen wir, Gott sagt, denn das Leben ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Das kann nicht deutlicher sein. Der Autor des Hebräerbriefes erklärt uns jedoch, dass diese Opfer zwar ihre Berechtigung hatten im Rahmen des alten Bundes, aber als Sinnbild, als Symbol dienten und dass nur das Blut Jesu, das Blut Christi von den Sünden reinigen kann. Und deshalb bekennen wir Jesus als das wahre Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn das Blut keine Bedeutung hätte, dann hätte der Tod unseres Herrn Jesus Christus keinen Sinn mehr. Und liberalen Theologen denken, dass Jesus nicht gestorben ist, um unsere Sünden zu sühnen, sondern als Beispiel der Liebe. Wer seine Freunde liebt, gibt sein Leben für sie. Also das Konzept des Bundes ist extrem wichtig in der Religion Israels, aber Diese Bundestreue, das will auch Micha hier verdeutlichen, ist viel mehr als das Einhalten von religiösen Ritualen. Denn der Irrtum der Israeliten, zu denen Micha spricht, bestand darin, dass sie glaubten, Gott allein durch diese Ritualen zufriedenstellen zu können. Dass Gott nicht mehr als das forderte. Übrigens, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so denken. Also es gibt auch heutzutage viele Christen, die denken, was Gott von mir verlangt, ist, dass ich mich an bestimmten Traditionen halte. Dass ich am Sonntag in die Kirche gehe, dass ich dies und das tue, ab und zu ein bisschen spende und so weiter. Und das sind also Verpflichtungen, Pflichten. Und wenn ich das erledige, dann ist Gott zufrieden mit mir. Nein, wir werden mal sehen, dass die Botschaft des Micha deutlich macht, dass Gott wesentlich mehr von uns erwartet. Nur weil Opfer und Gaben für die Aufrechterhaltung des Bundes damals unerlässlich waren, garantierten diese Dinge nicht automatisch Gottes Wohlgefallen, Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Stattdessen mussten sie, die Israeliten, immer wieder daran erinnern, dass sie Leben als Gegenleistung für das eigene Leben geopfert werden muss. Vergebung der Sünde erfordert, dass jemand, ein Tier, sein Leben verliert, damit wir unser Leben gewinnen. Dass es notwendig war, um Gottes gerechten Zorn zu besänftigen. Erst wenn der Gläubige versteht, dass Gott in seiner Gnade sein Leben verschont hat, wird er angespornt, für denjenigen zu leben, der ihn erlöst hat, und auch um seine Nächsten zu lieben. Indem wir verstehen, was Gott für uns getan hat, dass er seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat, dass der Gerechte an unserer Stelle gestorben ist, sein Leben für uns gegeben hat, dann können wir wirklich dazu gebracht, dazu motiviert sein, um auch Gott zu gehorchen und für den Nächsten zu lieben. Und dasselbe gilt auch für das Moralgesetz. Wenn Gott den Israeliten die 10 Geboten gibt, erinnert er sie zuerst daran, dass er derjenige ist, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Er sagt, ihr sollt diese Dinge tun, weil ich euch erlöst habe aus Ägypten. Aus diesem Grund, aus Dankbarkeit. Das ist der Grund, warum sie ihm gehorchen sollen und nicht um ewiges Heil zu sichern, als eine Art Werkgerechtigkeit. Und Micha erinnert daher in Vers 8 an diese Dinge. Wir wollen uns jetzt mit den einzelnen Dingen befassen, die hier angefordert sind. Also zunächst die Gerechtigkeit und dann auch die Liebe, Barmherzigkeit und auch Demut. Die erste der Forderungen, an die Gott sein Volk erinnert, betrifft die Gerechtigkeit. Die Übersetzung der Lutherbibel gibt das hebräische Original nicht genau wieder. Wir lesen in der Luther-Übersetzung, was Gott will, ist, dass wir Gottes Wort halten. Da, wo der Text, der hebräische Text von Justiz, von Recht und Rechtschaffenheit spricht. Das hebräische Wort an dieser Stelle ist das Wort Mishpat. Mishpat. Das bedeutet Recht im Sinne von Justiz, also sogar Gericht. Im Hebräischen gibt es 2 Wörter für Gerechtigkeit. Das eine ist Mishpat, es steht für ein gerechtes Urteil. Und das zweite haben wir schon mal gesehen, ist Tzedaka. Gott ist ein vollkommenes Beispiel für diese Gerechtigkeit, Tzedaka. Es bezeichnet die guten und gerechten Werke Gottes oder eines Menschen, der nach den Ordnungen Gottes lebt. Wie bereits erwähnt, spielt wahrscheinlich Micha auf die Botschaft seiner Zeitgenossen Amos ein, der im Kapitel 5 seines Buches das Volk Israel im Namen Gottes für seine oberflächliche Religion kritisiert. Amos kam schon vorher, aber damals hat er schon diese Dinge angesprochen. Amos kritisiert die oberflächliche Religion Israels sowohl im Süden als auch im Norden, ganz besonders im Norden, wo er sich gegen den Kult, dieser Kult der goldenen Kälber auch wendet. Wir finden dort in Vers 24 im Kapitel 5 von Amos die beiden Begriffe Mishpat und Tzedaka nebeneinander in diesem Satz. Gott sagt, es soll durch den Prophet Amos, es soll aber das Recht strömen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Also das Recht, gerechte Urteile und auch Tzedaka im Sinne von Gerechtigkeit, die sich auch durch ein liebevolles Verhalten auch ausdrückt. Viele Christen verstehen Gerechtigkeit heute hier im Sinne von soziale Gerechtigkeit. Das ist ein aktuelles Thema auch in der Gemeinde. Man spricht sehr, sehr oft von sozialer Gerechtigkeit. Das sieht man ganz besonders in den Büchern von zum Beispiel Timothy Keller. Ich bestreite nicht, dass die Bibel dazu ermutigt, den Benachteiligten zu helfen. Das ist das Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Aber wir müssen auch im Klaren sein, dass das, was heute unter sozialer Gerechtigkeit verstanden wird, nicht immer dem entspricht, was die Bibel über Gerechtigkeit lehrt. Heute wird der Begriff soziale Gerechtigkeit häufig im Sinne einer Umverteilung von Gütern oder von Vorteilen verstanden. Man nimmt also sozusagen den einen, um das den anderen zu geben. Also eine Umverteilung, eine Form von Fairness. Man strebt im Grunde genommen Gleichheit an, aber oft ohne die Verdienste und Anstrengungen der einen und die Fehler und die Faulheit der anderen zu berücksichtigen. Das ist schon ein Problem. Und die Bibel, wenn sie von Gerechtigkeit spricht, denkt nicht in solchen Kategorien. Es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit. Also das ist jetzt eine weitere Unterteilung dieses Begriffs. Ja. Zwei Arten von Gerechtigkeit in der Bibel. Die erste ist eine sogenannte vergeltende Gerechtigkeit. Das heißt, bei einer Person, die etwas Schlechtes oder Böses getan hat, muss Gerechtigkeit geübt werden. Das heißt, diese Person muss bestraft werden für das Böse, was sie getan haben. Das ist ein gerechtes Urteil, wenn man nicht ein Auge zudrückt, wenn Böse getan wird, sondern ein gerechtes Urteil spricht und den Schuldigen auch bestraft. Die Bibel spricht sehr oft von dieser Gerechtigkeit. Und die zweite Gerechtigkeit ist eine ausgleichende Gerechtigkeit, eine wiederherstellende Gerechtigkeit, bei der Personen, die ungerecht behandelt oder bei dem um ihr Eigentum betrogen wurden, wiederhergestellt werden und zurückerhalten, was ihnen genommen wurde. Also nicht, ich nehme dem einen, gebe es dem anderen, sondern ich repariere, ich sorge für eine Wiederherstellung, wenn Ungerechtigkeit geübt wird. Die Bibel betont auch diese zweite Art von Gerechtigkeit. Aber wir sehen, das hat nicht jetzt mit diesem modernen Konzept der sozialen Gerechtigkeit zu tun. Liebe jetzt. Dieser Ausdruck Liebe üben bezieht sich auf das Konzept der Barmherzigkeit. Also wir können auch sagen, Barmherzigkeit üben. Das hebräische Wort, das sich hier dahinter verbirgt, ist das Wort Chesed, ein sehr schwer auf Deutsch zu übersetzendes Wort, da es viel mehr umfasst als das deutsche Wort. Und wenn man das Wort genau, diesen Begriff übersetzen würde, würde man sagen Liebe, Barmherzigkeit, Treue, Geduld und vieles. Chesed beschreibt nicht in erster Linie menschliche Liebe. Auch wenn hier die Aufforderung sich an Menschen richtet, sondern Chesed beschreibt hauptsächlich in erster Linie die Barmherzigkeit und die Treue, die Gott selbst seinem Volk im Rahmen seines Bundes entgegengebracht hat. Was wir zum Beispiel am Anfang im Psalm 103 gelesen haben. Gott ist ein barmherziger Gott, der sich über seine Kinder erbarmt, noch sogar mehr als ein Vater, der Liebe übt, der vergibt, der an seine Versprechen, sich an seine Versprechen erinnert. Mit anderen Worten, hier ist der Israelit dazu aufgefordert, diese Liebe in seinen Beziehungen zu anderen nachzuahmen. Also wie Gott sich verhält, soll der Gläubige auch tun. Er soll diese Liebe Gottes, diese Treue Gottes nachahmen. Der Prophet, auf den sich Micha bezieht, ist wahrscheinlich hier der Prophet Hosea. Hosea wird von Gott dazu berufen, die Liebe des Herrn zu seinem Volk, zu seinem götzendienerischen Volk, durch sein eigenes Leben zu verkörpern. Also man hat sich oft gefragt, ist das hier Theater oder ist es wirklich so, dass Hosea diese Dinge tun musste? Er muss tatsächlich, er wird von Gott aufgefordert, eine ehebrecherische, eine schon untreue Frau zu heiraten. Und diese Frau wird ihn auch mehrmals wegen eines anderen Mannes verlassen. Und jedes Mal wird der Prophet Hosea aufgefordert, diese Frau zurückzuholen und ihr treu zu sein. Wir kennen auch diese Aussage vom Prophet Hosea. Bleibe bei mir, geh nicht zu anderen Männern. Und wenn du das tust, werde ich dir auch meine Treue zeigen. Du kannst auch mit meiner Treue rechnen. Diese Geduld des Propheten, diese extreme Geduld des Propheten, spiegelt die bedingungslose Liebe Gottes zu seinem auserwählten Volk wider, das Gott erträgt und dem er jedes Mal vergibt. Ein sehr bekannter Vers aus dem Buch des Propheten Hosea ist der Vers 6 in Kapitel 6, also Hosea 6, Vers 6. Und Gott sagt, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als Brandopfer. Gott hat Gefallen an Liebe, an Treue. Gott hat keine Freude an der Einhaltung von Ritualen, von Riten, an der Ausübung von Götzendiensten oder an toter Orthodoxie. Was er von seinem Volk erwartet, ist aufrichtige Hingabe. Den Wunsch, ihn immer besser kennenzulernen und seine Gebote zu lieben und zu praktizieren. Und das muss sich auch in der Art und Weise zeigen, wie man mit seinem Nächsten umgeht. So beschreibt Gott in Jesaja 58, auch ein Prophet, der zur gleichen Zeit gelebt hat, Vers 9 und 10, das wahre Fasten. Fasten ist nicht, wenn man so ein komisches Gesicht zeigt und zeigt, den anderen zeigen will, dass man fastet. Sondern Gott sagt, du wirst rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Finger zeigen und das unheilsvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreißt, und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Soweit zu der Liebe, die Gott von uns fordert. Dann kommen wir zu dem dritten Begriff, Demut. Das ist das dritte, was Gott von den Mitgliedern seines Volkes verlangt hier. Das demütig mit ihm wandeln. Der Begriff kann auch als Aufforderung mit Wachsamkeit verstanden werden. Das heißt Demut, aber das heißt auch auf Hebräisch Wachsamkeit. Umsicht haben. Das hebräische Wort ist Zanach. Es bedeutet bescheiden und demütig sein, aber auch umsichtig sein. Der zeitgenössische Prophet Michas, der die Demut besonders betont, ist der Prophet Jesaja. Gott sagt zu seinem Volk in Kapitel 30, Vers 15, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israel, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Und das, denke ich, drückt sehr gut aus, was hier, was Gott hier mit Demut verlangt oder Wachsamkeit. Eine Haltung, wo wir stille sein können und Gott vertrauen können, weil wir wissen, dass er ein allmächtiger Gott ist. Es ist die Gewissheit, dass in unserem Leben nichts geschieht, was nicht von Gott zugelassen ist, die uns die Kraft geben kann, ruhig und zuversichtlich zu bleiben. Der Herr kontrolliert unser Schicksal und diese Gewissheit verbannt die Ängste, die uns überfallen können. Wir sollen mit Demut wandeln. Das ist wieder so ein interessantes Verb hier. Diese Verwendung dieses Verbes, wandeln, bezieht sich sicherlich auf so Menschen aus dem Alten Testament, aus der Urgeschichte, wie Enoch oder Noah, von denen es heißt, die sind mit Gott gewandelt. Sie wandelte mit Gott. Von Abraham ist es auch klar zu sehen, was dieses Wandeln mit Gott bedeutet. Abraham ist ein gutes Beispiel von einem Mensch, der trotz seiner Einsamkeit, trotz der Tatsache, dass er wahrscheinlich einer der einzigen Gläubigen zu dieser Zeit war, immer wieder mit Gott wandelte und Gott auch sein Vertrauen und zeigte. Und ein gutes Beispiel von dem, was es heißt, stille zu sein und Gott zu vertrauen. Dieser Wandel des Gläubigen beschreibt eine Lebensausrichtung oder einen Lebensstil, eigentlich, der dem Willen Gottes entspricht. Wir sollen dadurch zeigen, dass wir den Willen Gottes erkannt haben und auch diesen Willen auch tun wollen. Oft wird auch ein lateinischer Ausdruck dafür verwendet, spricht von Leben coram Deo, das heißt im Angesicht Gottes. Das bedeutet, so zu leben, als ob wir uns bewusst wären, dass Gott uns in jedem Moment unseres Lebens beobachtet. Wir kennen das Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du tust. Viele denken, dass die Tatsache, dass Gott uns beobachtet, erschreckend ist. Ne? Aber hier geht es darum, dass wir erkennen, also da ist ein Gott, den ich immer sehe. Also nicht nur dieser Gott beobachtet mich und bestraft mich, wenn ich etwas Falsches tue, sondern ich tue Dinge mit dem Bewusstsein, dass Gott mich sieht und ich frage mich, gefällt das, was ich hier tue, diesem Gott? Ist das etwas, was an dem er wohlgefallen hat? Das heißt, coram Deo, leben. Ich komme zum Schluss. Wenn wir diese drei Dinge, Gerechtigkeit, Liebe und Demut praktizieren, geht es eigentlich um nichts anderes, als unseren Gehorsam gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen. Das ist der Ausdruck unseres Gehorsams. Der falsche Anbeter glaubt, dass Gottes Gunst, wie auch seine eigene, käuflich ist, dass man Gottes Gunst kaufen kann durch irgendwelche gute Werke oder durch irgendwelche Opfer, die man bringt. Und er bietet dem Herrn alles an, was möglich ist, um diese Gunst zu kaufen, nur nicht das, was Gott verlangt. Sein liebendes und gehorsames Herz. Das ist, was Gott will von uns. Und Jesus selbst erinnert an seine Kritik an die Pharisäen, an diese Dinge. Er sagt in Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun
und jenes nicht lassen.
Wir sehen, wie Jesus das zusammenbringt. Gott hat uns Dinge angeordnet, die mit Ritualen zu tun haben, die auch, also sehen wir in dem Zeremonialgesetz oder Gebote. Das Erste, was er will, ist Recht, Erbarmen und Glauben, ohne dass wir diese anderen Dinge auch lassen. Und Paulus fordert uns auch in Römer 12, ganz besonders am Anfang vom Kapitel 12, auf die Barmherzigkeit Gottes, auf die einzig logische, rationale Weise zu antworten. Das ist, was wir im griechischen Text finden. Also unsere rationale, logische Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes besteht darin, dass wir uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Auch wenn es nicht aus Liebe geschieht, wäre auch ein solches Opfer wertlos. Und daran erinnert uns auch Paulus in 1. Korinther 13, Vers 3. Wenn ich alle meine Habe ausstelle und meinen Leib hingebe, das ist nicht, was Paulus meint in Römer 12, Vers 2, aber er erklärt auch, was er meint hier. Auch wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, also die höchste Form der Selbstopferung, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Gott helfe uns auch, dass wir das verstehen und auch, dass wir das praktizieren. Nicht als Werkgerechtigkeit, sondern als Ausdruck unserer großen Dankbarkeit ihm gegenüber. Amen. Amen.